hallo und herzlich willkommen bei Auf Buchfühlung, dem Literaturpodcast, in dem es mindestens einmal im Monat um Literatur und alles, was mit Literatur zu tun hat, geht. Heute sprechen wir, Rebecca und ich, Irene, mit Toxische Pommes, Autorin, Kabarettistin, Juristin und Social Media Star aus Wien. Wir treffen uns mit ihr im Wiener Schollnei Verlag, der heuer 100 Jahre alt wird. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an das Schollnei Team für die Möglichkeit, hier aufzunehmen.
Toxische Pommes heißt im wahren Leben Irina und arbeitet als Juristin in Wien. Sie hat hunderttausende Follower auf TikTok und Instagram, ist aber nicht nur auf Social Media erfolgreich, sondern spielt ihr Kabarettprogramm Ketchup, Mayo und Aiwa vor ausverkauften Häusern in Österreich und Deutschland. Über all das, hauptsächlich aber über ihren Debütroman Ein schönes Ausländerkind, der gleich nach Erscheinen zum Bestseller wurde, sprechen wir heute mit ihr. Liebe Irina, schön, dass du bei Auf Buchfühlung zu Gast bist.
Dankeschön und hallo.
Du bist seit einigen Jahren nicht nur als sehr erfolgreiche Influencerin bekannt, sondern stehst auch als Kabarettistin auf der Bühne, seit kurzem auch als Autorin. Du hast in den letzten Wochen und Monaten mit deinem Buch viele Lesungen absolviert, habe ich gesehen. Dazu hast du auch begleitend auf deinem Instagram-Account, wie ich gesehen habe, auch kommentiert, zum Beispiel: Nach 7 Lesungen, 5 Interviews und einem Kabarettprogramm innerhalb einer Woche spüre ich nichts mehr. Existiere ich überhaupt? Und ich glaube, man wird auch irgendwann deppert, wenn man zu viel auf Bühnen steht. Also wie geht es dir heute?
Mir geht's gut. Das war eine Leipziger Buchmessewoche. Mhm. Ich war zum ersten Mal, also ich kannte Landwirtschaftsmessen bis dahin. Ich kannte keine Buchmessen. Das war das erste Mal auf der Leipziger Buchmesse. War super aufregend, super intensiv. Ja, aber ich glaube wirklich, ich glaube nicht, dass es gesund ist, wenn man zu viel über sich selbst redet. Das merke ich schon. Darum finde ich es wichtig, immer wieder mit der Familie zu reden, die einen auf den Boden bringt und so. Ein bisschen beleidigt. Das finde ich, glaube ich, wichtig. Ja. Aber mir geht's gut, es macht voll Spaß, ich mache die Lesungen voll gern. Mhm. Ja. Zugfahren ist ein bisschen zart.
Mhm. Ja, man ist ja dann doch viel unterwegs, du hast immer anderes Publikum. Für dich ist es dann doch, wiederholt sich einiges. Und für die Menschen ist es dann doch immer so dieses eine Ereignis.
Aber ich finde es doch, ich finde jedes Mal ist es voll unterschiedlich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt so ein Gewöhnungseffekt eintritt. Weil eben, es sind jedes Mal andere Leute, es wiederholen sich natürlich Fragen bei den Lesungen, aber im Grunde sind es doch immer wieder unterschiedliche Fragen und immer wieder ein anderes Setting. Ich habe in Buchhandlungen gelesen, auch in Büchereien oder halt in größeren Theatern. Und es ist halt jedes Mal einfach ein anderes Setting und jedes Mal aufs Neue auch aufregend und ja, lustig.
Und du hast es überlebt bis jetzt.
Ja,
voll. Wie ist es denn eigentlich zu dem Buch gekommen? War das immer schon dein Plan, ein Buch zu schreiben, oder wie bist du da drauf gekommen?
Ich hatte mal einen bisschen langweiligen Job und da habe ich dann angefangen, ein Word-Dokument zu erstellen und zu überlegen, so ein fiktives Buch, was ich denke, was ich schreiben würde, ein bisschen so eine Geschichte überlegt. Und das war aber vor einigen Jahren schon, noch bevor ich jetzt mit irgendwas an der Öffentlichkeit gemacht habe. Also so ein Wunsch, ein Buch zu schreiben, war schon länger da, durch die Öffentlichkeit, die ich jetzt aber bekommen habe. Hat sich dieser Wunsch konkretisiert, weil ich habe ein Kabarettprogramm geschrieben, mit dem ich noch auftrete, und der Schollner Verlag ist dadurch auf mich aufmerksam geworden und hat mich gefragt, ob ich auch was Längeres schreiben wollen würde. Und genau, das hat sich dann gut getroffen.
Und dann hast du die Notizen wieder hervorgekramt oder ist es doch was anderes
geworden? Nein, es ist dann was anderes geworden, genau. Es ist eigentlich was ganz anderes geworden dann.
Mhm. Ja. Ja, dann reden wir über das Buch, was daraus geworden ist. Ich fasse vielleicht ganz kurz zusammen für unsere HörerInnen. Der Roman handelt von einer namenlosen Ich-Erzählerin, die als Kleinkind mit den Eltern aus Jugoslawien geflüchtet ist nach Österreich. Und dieses Mädchen integriert sich sehr schnell, geht in die Schule in Österreich, und sie bekommt den Satz zu hören: Immer und immer wieder wurde mir versichert, ich sei ein schönes Ausländerkind. Also, wie ich es interpretiert habe, eines, das als solches gar nicht mehr erkenntlich ist. Aber es geht nicht allen Familienmitgliedern so. Es gibt auch den Vater und die Mutter, und anhand des Vaters beschreibst du eine sehr schwierige Geschichte. Also du stellst sehr unterschiedliche Erfahrungen dieser Migration vor. Magst du vielleicht kurz erzählen, wodurch sich die Erfahrungen dieser drei Figuren unterscheiden?
Ja, also die zentrale Figur des Buches ist eigentlich der Vater, weil die Motivation, das Buch zu schreiben, war eine Geschichte von einer, oder die Geschichte einer gescheiterten Integration zu erzählen. Das war sozusagen mein Hauptwunsch. Mhm. Und ich wollte es aber nicht aus der Perspektive der Person, also der quasi nicht integrierten Person erzählen, sondern ich fand es interessanter, noch aus der Perspektive eines Kindes zu erzählen, das eben auf der anderen Seite extrem gut integriert ist, was auch immer das bedeuten mag. Und ein bisschen so, ja, erzählt, wie das, also das Kind erzählt ein bisschen, wie sie so ein bisschen diesen Zerfall ihres Vaters wahrgenommen hat, den Zerfall ihrer Beziehung, anlässlich der Migration nach Österreich im Endeffekt. Der Vater kommt nach Österreich, eben gemeinsam mit der Familie anlässlich des Krieges in Kroatien und erhält nie eine Arbeitserlaubnis in Österreich, kann dadurch nie arbeiten, kann seine Ausbildung nie verwirklichen, die er in Kroatien absolviert hat, vereinsamt langsam, findet nie so richtig Anschluss an die Gesellschaft, erlernt die Sprache nicht wirklich und isoliert sich eigentlich letztendlich. Und ich finde, diese Geschichte wird selten, oder sehe ich selten in größeren Medien irgendwie, oder ich sehe selten überhaupt, ich sehe selten in größeren Medien Empathie für nicht integrierte Menschen, sondern eher nur Abwertung oder eben irgendwelche Bedrohungsszenarien, Geschichten von faulen Ausländern, die sich nicht integrieren wollen, die nur unsere Sozialleistungen erschleichen wollen und so weiter und so fort. Und ich wollte eben ein bisschen eine andere Perspektive zu diesem Narrativ bieten durch das Buch. Und genau, habe die Geschichte auch, also die Figur, die Vaterfigur in dem Buch ist auch angelehnt an meinen Vater. Das ist ein autofiktionaler Roman. Also es ist, sind viele persönliche Elemente drinnen, habe auch einiges verändert, aber im Kern sind die Figuren angelehnt an eben vor allem meinen Vater. Mhm. Genau, das war eigentlich so das Hauptmotiv. Die anderen Figuren, die existieren natürlich auch in dem Buch, aber der Fokus liegt für mich auf jeden Fall auf dem Vater. Das war die Hauptgeschichte, die ich eigentlich zum Ausdruck bringen wollte. Auch was sowas in einer Familienkonstellation macht, im Endeffekt eben eine Isolation eigentlich von der Gesellschaft, wie das auch zu einer Isolation in der Familie letztendlich führt. Also so vom Makrokosmos in den Mikrokosmos.
Was sich ja auch, es wirkt sich ja auch auf die Rollenbilder aus innerhalb der Familie, oder? Das fand ich auch ganz, ganz spannend, dass der Vater ja eigentlich die Care-Arbeit übernimmt, dann also gezwungenermaßen, also ja nicht aus feministischen Überzeugungen oder Gründen heraus, sondern dass sich das ja auch auf das Zusammenspiel innerhalb der Familie und auf diese Rollenverteilung auswirkt, oder?
Ja, später in Wien haben das dann alle als feministisch bezeichnet. Damals war das einfach, hat sich so ergeben. Also das war ja einfach der Situation, der Notwendigkeit der Situation geschuldet. War jetzt auch kein Problem, wurde aber, also für meinen Vater war das kein Ding. War einfach eine pragmatische Entscheidung, beziehungsweise die Entscheidung, die halt notwendig war. Aber es wurde seltsam beäugt von der Außenwelt, sage ich jetzt einmal. Dass der Mann zu Hause bleibt, sozusagen der Vater bleibt zu Hause, kümmert sich um das Kind. Und die Mutter geht arbeiten. Verrückt.
Und wie beäugt er jetzt deinen Roman? Also hat er den Text gelesen oder weiß er?
Ich übersetze gerade den Text immer wieder. So immer wieder lesen wir so ein bisschen gemeinsam. Das ist praktisch, weil da kann ich auch manche Teile auslassen.
Ah, okay.
Aber er findet es lustig. Okay. Also es macht auch Spaß. Irgendwie. Also es ist auch schön, seine Reaktion zu sehen. Also, und genau.
Du hast nicht seine Erlaubnis einholen müssen vorab, oder?
Ich habe schon mit meiner Familie gesprochen. Naja, natürlich. Also sonst hätte ich das auch nicht, hätte ich das nicht veröffentlicht. Ja. Genau. Weil eben, ich wollte nicht, wie gesagt, die Figuren sind so verändert worden, aber ich wollte halt nicht, dass sich jemand irgendwie entstellt fühlt.
Ja, du hast das eben gerade angesprochen. Es ist ja ein Hauptthema, oder ich würde sagen, der Roman erzählt vor allem diese Vater-Tochter-Beziehung auch. Die sich verändert im Lauf der Zeit, im Lauf des Aufwachsens der Ich-Erzählerin. Wie verändert sich das? Und du hast jetzt auch gerade die dahinterliegende Vater-Tochter-Beziehung mit deinem eigenen Vater erzählt. Hat sich da auch was verändert?
Im Laufe von was?
Jetzt, nachdem das Buch erschienen ist, auch, oder daran, dass du daran gearbeitet hast überhaupt, dass du diese Geschichte erzählst.
Ja, ich glaube einfach dadurch, dass ich mich gezwungenerweise hineinversetzen musste in alle Charaktere, einfach weil ich sie geschrieben habe, hat das halt dazu geführt, dass ich mehr Verständnis eigentlich für, glaube ich, alle beteiligten Personen irgendwo entwickelt habe. Mhm. Es hat bestimmt, also es hat einen Prozess in mir auch bewegt und hat zu mehr Verständnis geführt, zu einer Art von Versöhnung auch mit mir selbst, weil, also für mich war halt, oder eines der zentralen Themen im Buch ist für mich auch das Thema Verstecken, also der ganze zweite Teil vom Buch widmet sich eigentlich diesem Thema in verschiedenen Perspektiven, also der Frage, was man nicht irgendwie alles versucht zu verstecken, wenn man migriert irgendwie. Mhm. Ich finde Migration, Ankommen in einem Land, es geht irgendwie immer zentral darum, was gibt man preis, was gibt man nicht preis, und man muss immer irgendwas verstecken. Und für mich war es sehr lange mein Vater etwas, was ich verstecken musste und wollte, und dachte, ich dachte, ich muss ihn verstecken, weil ich sehr viel Scham für ihn empfunden habe und weil halt so ein Fehler im System war sozusagen, so habe ich ihn wahrgenommen, beziehungsweise so wurde es mir auch eigentlich immer wieder suggeriert. Und das ist irgendwie auch ein sehr emotionales Thema für mich, weil ich nie ganz, also ich habe mich auch dafür geschämt, dass ich mich für ihn geschämt habe, irrsinnig, und mich sehr schuldig gefühlt dafür. Es hat mir auch irrsinnig leid getan. Und ja, da gibt es auch viele Themen einfach, die ich bis dato einfach noch nicht so aufgearbeitet habe eigentlich. Und das Buch hat mir da auf jeden Fall geholfen, auch ein bisschen Aussöhnung mit mir irgendwie selbst im Endeffekt zu finden und mit den Schuldgefühlen, die da auch einfach lange Thema waren.
Mhm. Du schilderst ja, also das, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon erwähnt haben eingangs, aber das Ganze spielt ja in Wiener Neustadt, in den 90er Jahren, so grob gesagt, und erzählt also vom Aufwachsen dort und nicht in einer Großstadt. Mhm. Glaubst du, dass dieser ganze Prozess ein anderer gewesen wäre, wenn ihr als Familie nach Wien gekommen wärt? Oder was wäre anders gewesen?
Ich glaube schon. Ich glaube generell, also was viele Fragen betrifft, muss man halt zwischen Stadt und Land natürlich unterscheiden. In Städten gibt es einfach, so leben einfach meistens mehr Menschen. Die Gesellschaft ist meistens pluralistischer und diverser und sozusagen es gibt mehr Formen des Normalen, sage ich jetzt einmal. Und in kleineren Städten ist das natürlich anders. Oder wirklich in Dörfern, glaube ich, hebt man sich vielleicht schneller einmal ab, wenn man allein schon eine andere Sprache spricht. Aber man muss auch dazu sagen, ich bin in Wiener Neustadt in einem sehr autochthon österreichischen Umfeld, habe ich mich bewegt. Ich war in einer Schule, in der es sehr, sehr wenig Migrantinnen und Migranten gab. Also wirklich kaum, und ich glaube, in Wien wäre das an vielen Schulen anders gewesen. Ja, schwierig zu beantworten.
Ja, klar. Was wäre, wenn, Fragen?
Genau. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wäre ich in Wien dann auch im Endeffekt in eine total österreichische Mitte gekommen, hätte wenig Bezug gehabt zu Migrantinnen und Migranten. Aber ich glaube, es ist einfach in Wien einfach, ja. Mhm.
Aber es war nie eine Überlegung für die Familie, dann umzuziehen. Weil es kommt ja in dem Buch, wird ja auch erzählt, dass das eigentlich ein kleiner Irrtum war und dass das Ziel eigentlich ohnehin Wien gewesen wäre, oder?
Das Ziel war nicht Wien, das Ziel war einfach ein sicheres Land. Also ob es jetzt Österreich gewesen wäre oder ein anderes Land, war eigentlich wurscht. Also Kroatien kennt halt niemand Wiener Neustadt. Dann war die erste Assoziation mit Wiener Neustadt, Wien. Okay. Passt super, das haben wir gehört, das ist schön.
Nur das ist der neuere Teil.
Genau. Genau.
Ja, das stellt sich halt dann ein bisschen anders heraus. Und die Situation, in der die Familie ankommt, ist ja auch eine sehr spezifische. Sie wohnen bei Renate, die sozusagen ein einen freien Wohnraum hat und die Familie kann dort wohnen. Im Gegenzug arbeiten sie für Renate sozusagen als Dienstleister auf Abruf. Die Mutter putzt das Haus. Und Renate ist ein ambivalenter Charakter, weil sie ist natürlich hilfsbereit, also sie stellt da den Wohnraum gratis zur Verfügung, aber andererseits zieht sie natürlich viel Nutzen daraus auch und in gewisser Weise ist die Familie auch abhängig von ihr. Ich habe mich gefragt, inwiefern ist die Renate typisch auch als Österreicherin oder Durchschnittsösterreicherin, die mit Migranten umgeht, weil sie hat ja schon einen gewissen Rassismus auch internalisiert, würde ich sagen.
Ich würde Renate als typischen Menschen bezeichnen. So. Bisschen hilfsbereit, bisschen eigennützig, von allem ein bisschen was. Also ich würde sie nicht einer gewissen Nationalität zuordnen. Mhm. Ich glaube, sie ist sehr menschlich. Ich glaube, sie ist auch, war auch, glaube ich, wie soll ich sagen, hat auch, glaube ich, nicht immer alles oder hat vieles nicht böse gemeint, aber vieles ist böse angekommen. So sagen wir es so. Oder vieles, einfach durch die Situation, durch dieses Ungleichgewicht, durch dieses Gefälle an im Endeffekt Verhandlungsmacht entsteht sowas halt auch einfach oft. Mhm. Und das ist halt problematisch und schwierig, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, okay, das macht es jetzt zu einem bösen Menschen. Mhm. Genau, mir war's wichtig bei dem Charakter, dass ich eben genau das zeige, eben diese Ambivalenz zeige. Und mir war es auch wichtig zu zeigen, dass Hilfsangebote oft nicht eben so, wie soll ich sagen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, so selbstlos, genau, einfach so selbstlos sind, wie sie vielleicht auf den ersten Blick erscheinen. Natürlich ist Hilfe mal im ersten Moment, gerade wenn man in einem Land ankommt, ein riesiges Geschenk. Natürlich ist das toll, aber es kostet auch oft was. Mhm. Und das war sozusagen, das war mir wichtig, dass ich das rüberbringe und es jetzt auch nicht verteufle. Davor hatte ich eben Sorge, dass die Person vielleicht jetzt irgendwie total boshaft rüberkommt.
Ja, gab es vielleicht, weil wir vorher auch über Wiener Neustadt gesprochen haben, gab es von dort Reaktionen vielleicht von Menschen, die dich kennen von früher oder die sich da irgendwo wiedererkannt haben?
Ich habe im Winter habe ich eine Lesung in Wiener Neustadt, bin ich schon sehr gespannt. Aber also voll. Ich glaube, da kann ich dann mehr berichten. Okay. Jetzt noch weniger. Also außerhalb im Bekannten- und Freundeskreis. Mhm.
Auf dem Umschlagbild ist ein präpariertes Babylamm zu sehen, das in die Leere starrt. Also es wird auch im Text erwähnt. Genau. Ist das ein Bild für die gut integrierte oder zu gut integrierte Ich-Erzählerin? Oder was hat es mit diesem Babylamm auf sich?
Vielleicht. Also ich lasse dem Lamm gerne ein bisschen Raum für Interpretation. Okay. Genau, der Titel, den du angesprochen hast, oder der Kapitelname, das kann ich Ihnen selbst nicht genau wiedergeben, was irrsinnig peinlich ist, aber es ist irrsinnig lange. A Taxidermied Baby Lamb.
A Photograph. Ich habe es mir da notiert. Ich habe mir nur gedacht, ich stolper sicher über das Englisch. Ich lasse das aus.
Es ist so eine urlange KI-Anweisung eigentlich. Ah, okay. Also wo ich halt so wirklich, ursprünglich wollte ich das Cover mit einer KI machen. Und habe halt so ewig lange eben Begriffe eingetippt, darum weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, wie die Begriffe lauten. Weil ich dieses Symbol des Lamms irgendwie ganz schön finde und ganz passend für den Titel einfach und für das gesamte Thema, weil es ist ein Unschuldslamm, es ist aber gleichzeitig auch ein bisschen ein Sündenbock vielleicht, es kann sich von einem Unschuldslamm in einen Sündenbock verwandeln. Es schaut sehr realistisch aus, es schaut lebendig aus, wenn man genauer hinsieht, sieht man aber eigentlich, dass da hinter seinen Augen nichts ist, weil es halt ausgestopft ist. Und ich mochte irgendwie so ein bisschen diesen Widerspruch auch, oder diesen Uncanny Valley-Effekt auch ein bisschen.
Ja, wir verraten jetzt nicht die ganze Formulierung, das müssen die Leute dann im Buch nachlesen, oder? Ja. was der Auftrag war an KI.
Aber es ist fotografiert. Ja. Und wie habt ihr dieses Lamm dann ausfindig gemacht? Weil du hast nur erwähnt, dass das gar nicht so leicht war, dann sowas zu finden. Aber wie, also wie geht man das überhaupt an, frage ich mich. Und was
habt ihr da? Ich habe alle Tierpräparatoren in einem machbaren Umkreis von Wien angeschrieben und der Umkreis wurde immer größer und größer, was ich abwurscht. Passt, okay. Schaffen wir auch noch. Nein, das war nicht so leicht, das Lamm zu finden. Das KI-Bild ist es dann nicht geworden, weil es einfach nicht gut ausgeschaut hat oder es einfach nicht das getroffen hat, was ich mir irgendwie vorgestellt habe. Und genau, und dann haben wir einfach Tierpräparatoren durchgerufen und immer so, hallo, haben Sie ein Babylamm? Und alles in Leid. Weil anscheinend werden halt die eher exotischere Tiere ausgestopft oder halt so seltenere Tiere und weniger Lämmer, weil die halt in Österreich so herkömmlich sind und halt niemand ein Interesse hat, irgendwie ein Babylamm sich ins Wohnzimmer zu stellen, warum auch immer man sich tote Tiere ins Wohnzimmer stellt, aber ja, Geschmäcker sind verschieden.
Und das habt ihr dann gefunden? Gibt es da noch eine Geschichte, warum das...
Es war das beste Lamm, das wir gefunden haben.
Ja, okay.
Also das hübscheste. Also die anderen waren irgendwie... Also wir haben ein paar im Naturhistorischen Museum gefunden.
Ah, ja.
Aber die haben nicht so aus... Es klingt alles so gruselig, was zu sagen.
Oder hier. Nein, es liegt auch so schön.
Sorry. Vielleicht schneidet sie es raus. Nein, genau, das war einfach das Lamm, das irgendwie am ehesten den Vorstellungen oder unseren Vorstellungen sozusagen entsprochen hat. Das Lamm wurde fotografiert von Mohassad Alani. Genau, nur das ist das Wir, von dem ich da spreche. Und genau, im Naturhistorischen Museum gab es ein Lamm, aber das war irgendwie zu groß oder zu ist gestanden, irgendwie komisch. Oder war schon sehr alt und hat sich, die verändern sich ja auch ein bisschen im Laufe der Zeit.
Okay.
Du hast vorhin Google erwähnt. Ich habe auch gegoogelt, alles Mögliche, aber unter anderem zum Schwimmen. Und ich habe auf der Seite des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport habe ich folgenden Satz gefunden. Dem organisierten Sport werden besondere Chancen zur Integration von Jugendlichen und Erwachsenen mit Migrationshintergrund nachgesagt.
Na, spannend.
Diese Annahme stützt sich auf die Vermutung, dass mit dem gemeinsamen Sportbetrieb im Verein integrationsförderliche Wirkungen verbunden sind. Drauf gekommen bin ich, das muss ich vielleicht noch erwähnen, für die Hörerinnen, die das Buch noch nicht gelesen haben, die Ich-Erzählerin ist in einem Schwimmverein. Mhm. Würdest du dieser Aussage zustimmen? Also hast du das auch so erlebt?
Ich würde auf jeden Fall, gut, dass Sie jetzt drauf kommen, das Bundesministerium oder halt wie auch immer. Ich finde Sport oder generell Vereine, soziale Netzwerke, es muss jetzt kein Sportverein sein, aber jede Form von sozialem Netzwerk, wo man ein bisschen... wo man halt nicht darauf angewiesen ist, dass man jetzt alleine den Kontakt sucht zu einer Person, sondern wo es einfach sozusagen eine Struktur gibt. Ich glaube, das ist immer gut. Mhm. Sei es jetzt eine Schule, sei es jetzt ein Beruf oder eben so ein Sportverein. Es ist eine Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Mhm. Und es ist eine Möglichkeit, einfach eine Beziehung aufzubauen zu Menschen. Und das stimme ich zu.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Mhm. Ich denke auch an die Stelle, wo Mirna Jukic erwähnt wird als Schwimmerin, die ein großes Idol ist auch für die Ich-Erzählerin. Das heißt, es hat auch eine Bedeutung, wenn auch Menschen mit Migrationshintergrund da irgendwie erfolgreich sind und in der öffentlichen Wahrnehmung auch stehen und sozusagen Helden sind.
Sicher. Je mehr Identifikationspotenzial da ist mit Vorbildern, desto näher oder unmittelbarer werden die auch und desto eher kann man sich natürlich vorstellen, dass man halt vielleicht auch einmal eben so das erreicht. Oder wie auch immer, eben Vorbilder haben viele Funktionen. Aber ja, ich glaube, das ist eigentlich eher genau.
Ja, ich würde vielleicht gerne noch auf die Sprache auch zu sprechen kommen. Du lässt deine Figuren ja auch auf BKMS sprechen. Vor allem den Vater, der ja Deutsch nicht wirklich gelernt hat. Und mir ist aufgefallen, du gibst es wieder im Original und übersetzt das dann direkt. Und oft gibt es auch noch Fußnoten mit Erklärungen. Oder wenn etwas eben nicht ganz wörtlich, wenn man vieles ja auch nicht ganz wörtlich übersetzen kann. Ich frage das auch, ich bin ja selber auch Übersetzerin aus den Sprachen, deswegen ist es für mich auch so eine tägliche Frage, wie man umgeht mit so Erklärungen. Du hast es mit Fußnoten gelöst. Die Möglichkeit habe ich meistens nicht, wenn man nicht zu sehr aus dem Narrativ rausgerissen wird. Warum hast du dich für diese Art der Wiedergabe entschieden? Du hättest ja auch einfach alles auf Deutsch machen können oder, ja, oder nicht übersetzen oder...
Es ist lustig, ich werde immer wieder darauf angesprochen, mir beim Schreiben, weil mir das überhaupt nicht bewusst, dass das Thema werden wird, weil das für mich einfach die natürlichste Form war, das zu schreiben. Ich habe da nicht wirklich viel überlegt. Für mich kam das recht intuitiv, dass ich die Dialoge zwischen BKMS-sprechenden Menschen auf BKMS schreibe. Mhm. Und dann habe ich es halt übersetzt, damit es halt eben auch deutschsprachige Menschen halt auch verstehen. Also da war ehrlich gesagt, beim Schreiben war das für mich einfach das Normalste und das Natürlichste sozusagen, was mir in den Sinn gekommen ist. Ich glaube, ich hätte einfach, jede andere Option hätte sich nicht richtig angefühlt, nicht authentisch angefühlt. Weiß nicht, ob das Beispiel jetzt, also das bringe ich immer wieder, was ich finde es bei Filmen zum Beispiel, finde ich es immer sehr seltsam, wenn zum Beispiel Russen, Russinnen oder MexikanerInnen dargestellt werden in einem amerikanischen Film, das sieht man irgendwie voll oft und sie reden dann aber nicht Russisch sie reden nicht Russisch miteinander, sondern sie reden gebrochenes Englisch mit russischem Akzent, irgendwie quasi damit gezeigt wird, ja, es sind Russen, aber wir muten euch nicht zu, dass ihr jetzt kurz einen russischen Dialog hört und mit Untertiteln zum Beispiel. Und das finde ich seltsam.
Wäre es eine Option gewesen, das vielleicht auch nicht zu übersetzen? Oder war das klar für dich, dass das auch...
Nein, weil das sein muss? Ja, das fände ich irgendwie schade gefunden, wenn das... Also wenn man dann immer sitzen muss und es übersetzen muss auf Google Translate oder wo auch immer. Genau. Voll.
Ich finde das mit den Fußnoten super gelöst.
Ah, die Fußnoten,
stimmt. Also ich finde das irgendwie... Mich reißt das überhaupt nicht raus. Also es ist so... Eben, es sind so Ergänzungen, die kann, also man kann sich, ich weiß nicht,
nein, ich vielleicht komme ich zu sehr aus der Wissenschaft.
Ich wollte auch gar
nicht, ich mag Fußnoten auch so. Ja.
Ich finde auch gar nicht, dass es in dem Buch irgendwie stört oder das herausreißt. Ich ist nur meistens, also wenn ich jetzt als Übersetzerin einen Text anschaue, ist es natürlich eine andere Stimme, die dann auftritt als die Erzählstimme.
Ja,
die Übersetzerstimme, die dann was erklärt. Aber in dem Fall stört es ja eben nicht, weil das ja die gleiche Stimme ist und wahrscheinlich... ist ja die Figur, oder auch du, warst ja wahrscheinlich auch immer wieder die Übersetzerin, nehme ich an, und die viel vermittelt hat. Also von dem her finde ich es auch stimmig.
Ja, nein, ich bin auch voll der Fußnoten-Fan und habe halt immer drauf, also überlegt, okay, kann man den Text auch ohne der Fußnote verstehen, das war irgendwie sozusagen die Richtlinie. Mhm.
Aber seit Stefanie Sargnagel und Christiane Rösinger ist, glaube ich, Fußnoten, das ist so das neue Erfolgsmodell grundsätzlich in der Literatur.
Es ist halt lustig, es ist so wie so ein Kommentator, der von der Seite kommt, irgendwie so reinquatschen, das ist schon witzig.
Ja. Abgesehen von den Textstellen in BKMS, wie hast du deine, komme ich mir direkt blöd vor, wenn ich die Frage stelle, wie hast du deine literarische Sprache gefunden? Also im Sinne, war der Ton für dich gleich da oder hast du irgendwie suchen müssen?
Ich habe beim Kabarettprogramm habe ich, glaube ich, sag ich mal, eher gesucht und habe dann einen Stil gefunden, mit dem ich mich irgendwie, glaube ich, wohlfühle oder der sich einfach authentisch und nicht gekünstelt oder ja, so in die Richtung anfühlt. Also ja, ich würde sagen, dass ich da irgendwo ungefähr eine Richtung gefunden habe, eigentlich dadurch und die dann fortgesetzt habe auch einfach.
Also insofern hat sich ja das Kabarettprogramm und der Roman haben sich dann auch irgendwie gegenseitig ergänzt, oder?
Also ich meine, ich habe schon länger irgendwie immer wieder ein bisschen geschrieben, aber jetzt halt nichts Längeres. Und ich glaube, das hat sich dadurch irgendwie ein bisschen eine Art von Schreibstil irgendwie für mich richtig angefühlt. Irgendwas wollte ich noch sagen? Ich habe es vergessen. Ich weiß nicht. Wird nicht so wichtig sein.
Alles gut. Ja, der Vater im Buch sagt an einer Stelle, wo es um die Möglichkeiten der Tochter geht, in welche berufliche Richtung sie mal geht. Er sagt, dann kannst du einfach schön rumsitzen und Blödsinn treiben. So definiert er den beruflichen Erfolg, den er der Tochter wünscht, und er rät ihr auch, vielleicht solltest du aber doch versuchen, dich in irgendeiner staatlichen Behörde einzunisten. Und da denkt man vielleicht an den Prolog, wo die Tochter genau dort angekommen zu sein scheint, in der etwas faden Behörde, wo sie rumsitzen und Blödsinn treiben kann. Wie definierst du beruflichen Erfolg? Was ist das für dich?
Ja, also ich glaube, Vorstellungen von Eltern und eigene Vorstellungen miteinander in Einklang zu bringen, ist immer ein bisschen schwierig. Beziehungsweise ich glaube, dass man da vielleicht auch dazu sagen muss, dass meine Familie halt im sozialistischen Jugoslawien groß geworden ist und es vielleicht auch ein bisschen eine Rolle gespielt hat, auch noch, also nur für den Kontext. Genau, wie ich beruflichen Erfolg definiere, sich sein Leben leisten können, ist eine gute Sache. Also, dass man halt einfach, ja, gut leben kann, Miete zahlen kann. Ja. Ich weiß nicht. Oder wie meinst du? Ich glaube, ich weiß gerade nicht so ganz, was.
Ja, oder weil halt da so auch so eine gewisse Vorstellung vielleicht von einer Sicherheit, die erstrebenswert ist, mitschwingt. So, dann bist du irgendwo Beamtin und hast einen sicheren Job und dann ist das das Ziel, dann hast du es geschafft und dann ist es aber vielleicht, wie man dann merkt, okay, die sitzt dann da in dieser Fadenbehörde und stellt irgendwie das Leben in Frage. Also vielleicht.
Ja, aber ich glaube, beruflicher Erfolg wird auch ein bisschen über, oder ich habe das Gefühl, wir sind so aufgewachsen, jetzt wir Millennials, würde ich jetzt, also meine ich jetzt mit wir, ist ein bisschen mit diesem Narrativ, du musst den perfekten Job finden und du wirst aufblühen darin und du wirst so glücklich sein. Und es ist irgendwie auch nicht gesund. Und es ist halt auch im Endeffekt, glaube ich, redet man eh immer mehr drüber, wie es einfach nur, eigentlich auf Ausbeutung basiert. Und ich glaube, dieses Narrativ, ich meine, keine Ahnung, wir müssen in unserem System einfach arbeiten, um uns unser Leben zu finanzieren. Und ich glaube, was mir geholfen hat, irgendwie auch so irgendwie generell beim Herausfinden, was ich beruflich machen möchte, ist, es war ein Satz, den meine Therapeutin mal gesagt hat vor ein paar Jahren, nämlich such dir einen Job, der dir nicht weh tut. Und das fand ich eigentlich einen ganz guten Ratschlag. Also, und versuch dein Glück woanders zu suchen. Also jetzt, du musst jetzt nicht die ärgste berufliche Erfüllung haben, du musst nicht jeden Tag in einen Job gehen und dir denken, das ist das Geilste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Ich rede jetzt aber ein bisschen aus einer anderen Perspektive, weil ich jetzt halt auch einfach durch das Buch und durch Social Media und durch Kabarett einfach echt sehr viel berufliches Glück und Erfolg auch hatte. Also für mich verschiebt sich dieses Narrativ jetzt auch irgendwie wieder ein bisschen. Ja, aber so, ich glaube, da muss ich noch drüber nachdenken.
Mein Job, der nicht wehtut, das ist echt eine gute.
Ich fand das echt hilfreich, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir das schon sehr lange gedacht. Ich muss jetzt wirklich etwas finden, was ich jeden Tag super, super toll finde und mich verwirklichen als Mensch in meinem Beruf. Und im Endeffekt aber dient der Beruf halt in erster Linie dazu, dass man sich sein Leben finanzieren kann. Darüber kann man eh streiten. Ja. Also bin ich eh kein Fan davon, dass man sich teilweise zu Tode arbeiten muss, um sich halt eine Wohnung zu leisten oder um sich seinen Lebensunterhalt zu leisten. Das ist eh verkehrt. Aber unser System funktioniert momentan einfach so.
Ja. Ich glaube, es hat halt auch damit zu tun, mit diesem Narrativ, okay, wir haben so viele Möglichkeiten und diesen Entscheidungsdruck oder Druck, man muss da jetzt die beste Entscheidung treffen oder man muss sich da jetzt irgendwie, wie du sagst, verwirklichen, was nicht das Ziel wirklich sein kann.
Ja, aber auch in einer gewissen Bubble. Denke mir auch so, dass das ist auch sowas, was sehr akademisch ist, glaube ich, und sehr in der quasi, sag ich jetzt mal, intellektuellen Bubble eher Thema ist, dass so, ich habe so viele Möglichkeiten und ich muss mich jetzt eben entscheiden. Ich glaube, das sind Fragen, die halt eben, glaube ich, eben eher eine gewisse Bubble betreffen. Und ich finde es da gut, wenn man ein bisschen weniger aufgeregt ist um seine eigene Existenz und ein bisschen sich weniger ernst nimmt auch. Und man kommt auf die Welt und man wird sterben und im Endeffekt ist die eigene Existenz wirklich wurscht. Also so im Großen und Ganzen gesehen. Und ich finde, das ist ein gutes Narrativ, das man sich zurechtlegen sollte, weil man dann einfach entspannter ist und sich nicht so ernst nimmt.
Das ist ein guter Punkt. Punkto sich selbst nicht so ernst nehmen bringt mich zur nächsten Frage, nämlich du kommst ja eben auch so aus der Comedy-Kabarett-Szene Und haben jetzt Leute von dem Buch, das du geschrieben hast, auch erwartet, dass das jetzt irgendwie besonders lustig sein wird? Es ist ja doch, ich meine, es ist an vielen Stellen sehr witzig, aber behandelt natürlich ernste Themen. Hast du da so eine gewisse Erwartungshaltung gespürt und wie bist du damit umgegangen? Oder warst du wurscht?
Ich finde das Gute in Österreich ist es, man redet eher hinter dem Rücken. Und ich bin voll gut darin, sowas nicht zu kapieren. Wenn jemand hinter meinem Rücken redet, check ich das auch gar nicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir anfangs gedacht, das wird die Erwartungshaltung sein, dass ich ein lustiges Buch schreibe. Mhm. Und die habe ich dann auch an mich gesetzt, habe dann aber schnell gemerkt, das passt eigentlich nicht, also der Ton passt nicht zu dem Thema. Mhm. Wenn dann teilweise, also ich finde das Buch ist schon teilweise lustig, aber ich finde der Grundton ist kein lustiger, sondern eigentlich ein ernster. Und eigentlich finde ich, ja, eigentlich passt das auch für mich jetzt, weil anfangs dachte ich mir, nein, es muss unbedingt unlustig sein. Jetzt bin ich eigentlich zufrieden so mit dem Ton, wie es ist.
Ja, über deine Kurzvideos für TikTok und Insta hast du schon mehrfach gesprochen, in verschiedenen Podcasts, die wir auch in den Shownotes verlinken werden. Daher nur kurz dazu, du beschäftigst dich in deinen Videos satirisch mit Klischees über Gruppen, denen du zum Teil selbst angehörst.
Klischees würde ich nicht sagen. Das haben Journalisten mir angedichtet und ich finde das stimmt nicht.
Okay. Mich würde interessieren, gibt es auch Menschen in deinem Umfeld, die dir dann einzelne Videos übel nehmen oder wie gehst du auch mit diesen Reaktionen um?
Again, wir sind in Österreich. Nein, also es ist jetzt eigentlich nicht wirklich passiert, dass jetzt jemand zu mir gekommen ist und gemeint hat, die Person ist jetzt böse, weil irgendwie so ich ein Video gemacht habe. Mhm. Genau, ist eigentlich nicht passiert.
Ist immer sehr allgemein und nicht auf spezifisch Personen gerichtet oder so, also auf einzelne.
Ich mache mich über alles Mögliche lustig und versuche jetzt halt nicht, also ich sehe keinen großen Mehrwert dahinter, jetzt eine spezifische Person fertig zu machen und halt mich über sie lustig zu machen. Hin und wieder Politiker, Politikerinnen, aber jetzt, also ja, das sind halt eben, ich nehme halt alle möglichen, also ich arbeite mit verschiedenen Charakteren, ich habe jetzt keine wiederkehrenden Charaktere in dem Sinn, sondern ich tue immer so Stereotypen irgendwie zeichnen. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass es Klischees sind, weil ich finde, Klischees sind oft schon total überzeichnet und jeder verbindet sofort was damit, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, ich mache Stereotypen, Charaktere, die verschiedene Charaktereigenschaften irgendwie dicht bündeln in diesem Charakter und dann mache ich halt was damit. Mhm. Sorry for being bitchy about it. Also immer so, ich finde, Klischees ist irgendwie schon so ein bisschen so, für mich sind Klischees sowas Urgrobes und sowas quasi, was sofort irgendwie einleuchtet und ich finde nicht, dass ich das mache.
Ja, alles gut. Das ist der Sinn,
da dass du uns korrigierst. Also manchmal schon, aber ich will nicht nur. Sorry.
Ein Klischee über den Literaturbetrieb, ich greife das jetzt auf, das ist die Podcast-Folge mit den schönen Übergängen.
Ja, wir reichen uns den Ball einfach so, wir werfen sie nun her.
Ein Klischee über den Literaturbetrieb, in den du jetzt quasi mit dem Roman eingetaucht bist oder Teil dessen du geworden bist, ist ja auch, dass es da irgendwie so oft nicht so nett zugeht. Unter den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben jetzt in unserer letzten Podcast-Folge Stefanie Sargnagel und Maria Hofer zu Gast gehabt. Cool. Und Stefanie hat erzählt oder so irgendwie in einem Nebensatz erwähnt, dass du auch ab und zu mal im Weidinger warst, um mit ihnen dort zu schreiben.
Ja.
Und wir haben, also es ist so im Zuge eines Gesprächs über Gruppen und Kolleginnenschaft gewesen. Da habe ich mich gefragt, wie du den Austausch mit Kolleginnen oder diese Zusammenarbeit im Literaturbetrieb so erlebst und ob sich das irgendwie unterscheidet zu deinem anderen Beruf, also zum Austausch oder zur Arbeit mit Juristinnen. Gibt es da irgendwie einen eklatanten Unterschied oder ist es natürlich immer von individuellen personenabhängig natürlich und von Kontexten, aber...
Ich weiß nicht, ob ich jetzt quasi so zwei Welten, sag ich jetzt mal, groß gegenüberstellen kann und vergleichen kann, aber ich muss sagen, ich habe bis jetzt, was sozusagen alles in dieser Literaturwelt sozusagen angeht, habe ich urviel Unterstützung bekommen, sobald ich, also von diversen Kolleginnen und Kollegen, manchmal, weil ich darum gefragt habe, aber oft auch einfach Tipps und ohne, dass ich danach gefragt oder ohne, dass ich danach fragen musste. Und das, also gerade auch von der Steffi und von der Maria, habe ich einfach mir voll viele hilfreiche Tipps gegeben. Die Steffi hat, bevor ich das Manuskript eingereicht habe, hat sie angeboten, dass sie es liest. Einfach, das fand ich auch super nett und überhaupt nicht selbstverständlich, weil sie war da auch, glaube ich, mit ihrem Roman voll beschäftigt und hat einfach gesagt, hey, keine Ahnung, wenn du noch einen Einblick von einer anderen Person brauchst, ich lese das voll gerne. Also fand ich mega hilfsbereit und die Maria auch. Und generell, wir haben so ein, da sind eben verschiedene Leute aus der Comedy-Szene drinnen, so ein Netzwerk komische Frauen. Und da ist auch voll viel Hilfsbereitschaft und voll viel, hey, keine Ahnung, kennt sich wer damit aus? Oder ich habe das, braucht das sozusagen. Das ist ein bisschen eben ein super cooles Netz und ja, ich habe das schon, also ich habe bis dato gute Erfahrungen, keine Ahnung, aber ich bin jetzt auch noch nicht so lange in diesem Business. Kann ich das jetzt auch nicht vielleicht so gut beantworten, aber ich habe bis jetzt gute Erfahrungen gemacht. Es ist halt irgendwie schwierig zu sagen, gell? Weil es hängt halt von so vielen Faktoren ab und es hängt von den Individuen ab, es hängt dann auch natürlich davon ab, wer fragt um Hilfe. Also so, ich glaube, das sind einfach voll viel verschiedene Faktoren. Ja. Kann es nicht sagen. Aber ja, es gibt überall Arschlöcher, also in jeder Branche. Und es ist auch schwierig, glaube ich, einfach in Branchen, wo es halt überhaupt so, was halt zu der selbstständigen Arbeit angeht, in der Kreativbranche, ist es halt einfach, glaube ich, generell einfach schwierig und ja, viele Leute, wenig Möglichkeiten. Es ist halt einfach eine große Konkurrenzsituation.
Ja. Mhm. Ja. Und gab es von der Seite deiner juristischen Kolleginnen irgendwelche Reaktionen auf das, was du jetzt auch mit Social Media gemacht hast und jetzt mit dem Buch? Wie wird das wahrgenommen?
Ja, also again, wir sind in Österreich. ja, von Freunden und Bekannten. Die finden das irgendwie lustig und mutig und so weiter. Und da habe ich eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen. Ja, die halt schief schauen, schaue ich halt weg.
Also, ja.
Ja.
Ja. Sorry, man kann immer diese Reaktionen fragen.
Nein, so es stimmt halt wirklich, also es ist jedes Mal meine aufrichtige Antwort. Ich check's oft einfach nicht so ganz. Beziehungsweise, was soll ich machen? Man kann es nicht allen recht machen.
Ja.
Und ich will halt weiterhin juristisch arbeiten. Also das möchte ich nicht aufgeben. Genau, jetzt habe ich mich für das Buch, konnte ich mich freistellen lassen von meinem Beruf, aber ich werde auch wieder juristisch arbeiten auf jeden Fall, weil ich es auch voll gern mag.
Ja. Und es ist auch so eine Standardfrage gegen Schluss hin eines jeden Gesprächs, aber wirst du auch weiter literarisch arbeiten?
Ja.
Also hast du schon Pläne im Kopf? Ich meine, das ist jetzt erst noch nicht so lange heraus, aber es gibt schon nächste Projekte.
Ja, ich bin schon am Überlegen quasi, genau. Also ich möchte auf jeden Fall noch einen Roman schreiben. Frage ist jetzt, wann, wie, wo konkret, wie ich das realisiere. Mhm. Aber ja, es ist in Planung sozusagen, zumindest in meinem Kopf.
Das heißt, hast du das Gefühl, dass du auch diese beiden doch sehr unterschiedlichen Rollen als jetzt Juristin und als Autorin so dann vereinen kannst für dich?
Ich finde, es gibt eigentlich eh viele Parallelen. Es ist vieles ähnlich. Man sitzt halt von einem Wortdokument. Nein, aber halt so allein so, ich finde so konzeptionell arbeiten ist ja irgendwie dann doch irgendwo immer ein bisschen ähnlich. So, man überlegt sich, wie erzählt man eine Geschichte, wie macht man einen Aufbau, wie findet man einen roten Faden und so. Und ich finde, das sind auch, weiß nicht, das habe ich auch in meinem juristischen Job auch oft gemacht, natürlich auf eine andere Art, aber irgendwo, finde ich, ergänzt sich das eh ganz gut.
Mhm.
Ja. Schreiben, schreiben, schreiben.
Ja, haben wir noch Fragen?
Ich glaube nicht. Danke für das Gespräch.
Das war unsere Folge mit Social Media Star und Bestseller-Autorin Toxische Pommes. In den Shownotes findet ihr alle Infos zu ihrem Roman, außerdem Infos zum erwähnten Schollnai Lesefest am 8. Juni 2024. Hier könnt ihr Toxische Pommes noch einmal bei einer Diskussionsveranstaltung zusammen mit Florian Klenk, Florian Schäuber und Melissa Erkurt erleben. Und zwar im Belvedere 21. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.